Gen Z.
Das Z für Zukunft.
Unser Podcast-Kurs wird von der Janssen Group in Twisting unterstützt. Die Janssen Group ist ein Gartenbauunternehmen in der dritten Generation. Auf rund 30 Hektar Freiland und 4 Hektar Gewächshausfläche baut die Familie gemeinsam mit ihren über 70 Mitarbeitenden verschiedene Heidepflanzen an. Dabei sucht das Unternehmen immer wieder junge Unterstützung. Und zwar in Form von Praktika, Ferienjobs oder auch einer Ausbildung. Die Ausbildung, die ihr bei der Gärtnerei Janssen machen könnt, findet im Bereich Zierpflanzenbau statt. In eurer Ausbildung arbeitet ihr entlang der kompletten Wertschöpfungskette der Pflanzen. Ihr lernt also das Bedienen modernster Bewässerungs- und Produktionstechniken kennen, sowie die Vermarktung der Pflanzen. Spoiler, es ist definitiv kein langweiliger Schreibtischjob. Also, wenn ihr in dem Familienbetrieb aufblühen möchtet, dann schaut doch mal auf der Website vorbei. www.groupjansen.com. Keine Sorge, ihr findet den Link auch nochmal in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in dem wir mit euch gemeinsam Einblicke in spannende Berufe bekommen. Mein Name ist Silja.
Und mein Name ist Emma. In der heutigen Folge sprechen wir mit zwei Psychotherapeutinnen. Juli Müller und Franziska Essen arbeiten beide in der LVR-Klinik in Bettburg-Hau. Dort arbeiten sie in der Forensik.
Was bedeutet Forensik denn genau?
Gut, dass du fragst. Dieser Begriff wird in unserem Gespräch nämlich häufig fallen, weshalb wir ihn direkt zu Anfang klären sollten. Forensische Psychologinnen und Psychologen beschäftigen sich mit geistigen, sozialen sowie psychischen Ursachen der Verbrechensentstehung und Verbrechensdurchführung. Juli Müller und Franziska Essen arbeiten also mit Menschen, die Straftaten begangen haben.
Uns erwartet also ein extrem spannendes Gespräch. Am besten erklären wir auch noch einen weiteren Begriff, der oft fallen wird. Ambulante Psychotherapie. Weißt du, was das ist?
Ja, als ambulante Psychotherapie werden die in Anführungszeichen ganz normalen Therapiesitzungen bezeichnet. Wenn jemand zum Beispiel einen Burnout hat oder etwas anderes aufarbeiten muss, geht diese Person in der Regel erstmal zu einer Psychotherapiepraxis in seiner oder ihrer Nähe.
Und dann gibt es auch noch eine stationäre Therapie.
Richtig, das sind Kliniken, in denen die PatientInnen auch übernachten.
Gut, dass wir diese Begriffe einmal geklärt haben. Dann können wir jetzt direkt in das Gespräch mit Juli Müller und Franziska Essen starten.
Wir begrüßen Sie ganz herzlich an der Gesamtschule Kevela. Da würde ich einfach direkt starten mit der ersten Frage. Und zwar nach einer Auswertung der Bundespsychotherapeutenkammer waren rund 40% der Hilfsuchenden im Anschluss an einer psychotherapeutischen Sprechstunde mindestens 3 bis 9 Monate auf den Beginn einer Behandlung. Warum gibt es so wenige PsychologInnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das Problem ist nicht, dass es zu wenig PsychotherapeutInnen in dem Fall gibt, sondern es handelt sich mehr um ein gesellschaftspolitisches Problem. Das heißt, es gibt zu wenig vertragsärztliche Kassensitze in Deutschland. Kassensitze sind sowas wie Abrechnungsgenehmigungen mit den Krankenkassen. Und um gesellschaftliche Kosten zu deckeln, gibt es eben nur begrenzte Kassensitze. Und deswegen warten viele Patientinnen 3 bis 9 Monate eben, bis sie eine Therapie bekommen können.
Wie fühlt es sich für Sie als Psychotherapeutinnen an, wenn die Wartelisten so voll sind?
Genau, bei uns in der Forensik haben wir keine klassische Warteliste. Es ist so, dass wir die größte forensische Frauenstation bzw. Abteilung sind. Das heißt, wir haben natürlich einen hohen Aufnahmedruck, aber nicht so eine klassische Warteliste. Wir haben die Besonderheit, dass wir Patienten von Anfang bis Ende mitnehmen, also von Aufnahme bis Entlassung. Und ich glaube, meine Patientinnen haben gelernt, dass ich meine Ressourcen bestmöglichst einsetze und versuche, eine gute Therapeutin zu sein, haben aber auch Verständnis, wenn das hier und da bedeutet, dass vielleicht mal kein Gespräch stattfindet und das auf den nächsten Tag verschoben werden muss.
Die Wartelisten, die bestehen ja auch hauptsächlich bei ambulanten Psychotherapien, also bei niedergelassenen PsychotherapeutInnen. Wir arbeiten jetzt ja beide in einer Klinik im forensischen Setting. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das für unsere niedergelassenen KollegInnen durchaus auch schwierig ist, sich da emotional von abzugrenzen, wenn man PatientInnen am Telefon hat und denen sagen muss, sorry, melden Sie sich nochmal in frühestens 2 Monaten. Dann kann ich Ihnen vielleicht helfen, dann können wir den Leidensdruck vielleicht verringern. Ja, so ist eben die Realität. Und da wäre eine Veränderung auf gesellschaftlich-politischer Ebene eben indiziert, sag ich mal.
Bei uns gibt es keine Wartezeiten. Also wir empfangen unsere Patienten entweder nach ihrer Straftat in einem akuten Zustand, dann kommen sie zu uns unter Paragraph 126. Das ist so ein bisschen was wie U-Haft. Ich glaube, das kennt man noch so im Alltag. Und auf der anderen Seite bekommen wir Patienten nach ihrer Hauptverhandlung. Das heißt, dann sind sie offiziell verurteilt und fangen dann bei uns die Therapie an. Das heißt, die werden angekündigt und stehen dann vor der Matte, so ungefähr.
Der Berufs- bzw. Ausbildungsweg wurde 2020 verkürzt. Könnten Sie kurz erklären, was sich da genau geändert hat und warum?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen kompliziert und bei uns in der Praxis ist es auch noch nicht so richtig angekommen. Die Grundidee ist natürlich, dass werdende PsychologInnen unterstützt werden, dass sie mehr Geld bekommen und auch mehr Sicherheit haben und auch im Studium besser vorbereitet werden. Wir haben das aber auch immer wieder in Vorstellungsgesprächen, dass wir nochmal nachfragen müssen und ich glaube, da kommt auch noch viel. Ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit, bis das wirklich in der Realität angekommen ist.
Frau Müller, Sie haben Ihren Bachelor und Master in den Niederlanden gemacht. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Tatsächlich relativ stumpf, weil mein NC in Deutschland nicht gereicht hat. Ich bin in Holland groß geworden, habe mich aber entschieden, das auf Englisch zu machen. Das fand ich sehr hilfreich und habe auch jetzt in der Ausbildung gemerkt, dass viele meiner KollegInnen in Deutschland den Studiengang als sehr theoretisch beschreiben. Also wir waren sehr praktisch. Wir haben mit SchauspielerInnen zum Beispiel geübt. Wir haben uns auch selber übers Video aufgenommen. Und ich würde mich im Nachhinein, selbst wenn ich einen NC gehabt hätte, tatsächlich sogar für den niederländischen Studiengang entscheiden. Ich weiß aber, mit der neuen Regelung gibt es da auch Schwierigkeiten. Da bin ich aber nicht ganz informiert.
Frau Essen, Sie haben ursprünglich Erziehungswissenschaften studiert und während eines Praktikums Ihr Interesse an innerpsychischen Prozessen entdeckt. Ihren Bachelor im Bereich der Erziehungswissenschaften haben Sie erst noch beendet, bevor Sie das Psychologiestudium aufgegriffen haben. Insgesamt haben Sie fast 10 Jahre studiert. Warum haben Sie das andere Studium nicht einfach abgebrochen, um Zeit zu sparen?
Das hat mehrere Gründe. Also zum einen habe ich das Praktikum in dem Studium Erziehungswissenschaften absolviert. Da befand ich mich im 4. von 6 Semestern Bachelorstudium. Also für mich war das damals, hat sich das nicht gelohnt, das Studium noch abzubrechen. Und ich war auch nicht der Typ dafür, der abbricht. Und so hatte ich noch einen Bachelor in der Tasche. Das war ganz gut. Dann weiterhin konnte ich mir Credit Points aus dem Studium Erziehungswissenschaften anrechnen lassen für das Studium der Psychologie. Also sowas wie Statistik und Methoden überschneiden sich einfach in beiden Studiengänge. Und dann konnte ich direkt ins 2. Semester Psychologie eingestuft werden. Und die Zeit in Münster sind für mich persönlich auch gar keine verlorenen Jahre. Ich habe mich da durchaus privat auch noch mal weiterentwickelt. Ich hatte da eine sehr schöne Zeit und habe sozusagen einen sanften Einstieg bekommen in das Studentenleben auch.
Wie haben Sie sich jeweils das Psychologenstudium und die lange Weiterbildung finanziert?
Also man muss sagen, dass die Ausbildung und auch das Studium sehr teuer sind. Ich persönlich bin sehr dankbar dafür, dass meine Eltern mich finanziell unterstützt haben. Ich habe aber auch viele FreundInnen, die Kredite aufnehmen mussten, Nebenjobs gemacht haben. Da hat es nicht jeder so leicht.
Ja, ich hatte auch das große Glück, dass meine Eltern mich finanziell unterstützt haben und mir einfach die Möglichkeit gegeben haben, auch 2 Studiengänge absolvieren zu können. Nebenbei habe ich dann hauptsächlich in den Semesterferien auch noch Nebenjobs gehabt. Das war von A bis Z. Ich habe Nachhilfe gegeben. Ich habe aber auch als studentische Hilfskraft gearbeitet. Ich war mir auch für nichts zu schade, habe Spargel und Erdbeeren verkauft. Ich habe auf Kirmes gekellnert. Ich habe in einer Bäckerei gearbeitet, also zig Sachen, das war möglich neben dem Studium, hauptsächlich halt in den Semesterferien, die ja in Deutschland dann auch länger sind als, glaube ich, bei dem straffen System in den Niederlanden.
Wir unterbrechen das Gespräch an dieser Stelle kurz und bauen einen Erklärkasten ein. Emma, inwiefern unterscheiden sich PsychologInnen und PsychotherapeutInnen?
PsychologInnen haben Psychologie studiert. Mit einem Psychologiestudium muss man aber nicht zwangsläufig in einer Klinik arbeiten. Man kann auch in der Wirtschaft arbeiten. PsychotherapeutInnen hingegen, die gesetzlich Versicherte behandeln wollen, müssen eine Weiterbildung abschließen. Das haben Frau Essen und Frau Müller beide gemacht, beziehungsweise Frau Müller macht diese Weiterbildung gerade noch.
Da fällt mir noch eine verwandte Berufszeichnung ein, die wir vielleicht erklären sollten. Was machen PsychiaterInnen?
PsychiaterInnen dürfen zur Behandlung auch Medikamente verschreiben, während ein psychologischer Psychotherapeut bzw. Therapeutin nur therapeutische Gespräche führt.
Super, jetzt haben wir diese Bezeichnung einmal geklärt und springen zurück ins Interview. Viel Spaß!
Was ist Ihre heutige Fachrichtung, Frau Essen?
Ich bin Verhaltenstherapeutin. Unter Verhaltenstherapie werden verschiedene Therapieansätze und ein breites Spektrum an psychotherapeutischen Methoden zusammengefasst. Und alle Ansätze aus der Verhaltenstherapie basieren eben auf dem Kerngedanken, dass man persönliches Verhalten erlernen kann und dementsprechend auch problematische Verhaltensweisen wieder verlernen kann. Und da setzt die Verhaltenstherapie an. 70er, 80er Jahre kam dann die kognitive Wende. Da wurde dann noch stärker auf das Erleben und die Gedanken und Gefühle eines Menschen eingegangen. Mit der dritten Welle kamen dann achtsamkeitsbasierte Themen dazu. Die DBT hat sich sehr stark entwickelt. Nach der dialektisch-behavioralen Therapie arbeiten wir auch im forensischen Setting. Und die Abgrenzung von anderen Schulen ist sozusagen, dass der Fokus bei der Verhaltenstherapie auf das Hier und Jetzt gelegt wird und wie kann ich problematisches Verhalten in Zukunft ändern, wie kann ich das ablegen. Die Psychoanalyse zum Beispiel, die fokussiert mehr so biografische Erfahrungen, wühlt sehr, sehr viel so in der Vergangenheit rum, ohne das jetzt bewerten zu wollen. das ist im Kern die Verhaltenstherapie, aber gleichzeitig wird sich auch schulenübergreifend finden Therapien ja auch statt. Also die klassische Psychoanalyse ist Freud, man liegt dabei und in der Verhaltenstherapie ist auch nochmal ein anderes Therapeuten-Patienten-Verhältnis einfach gegeben.
Frau Müller, Sie spezialisieren sich aktuell neben Ihrem Hauptjob auf die Verhaltenstherapie. Ist so viel Arbeit und Weiterbildung mit einem Privatleben überhaupt vereinbar?
Ich glaube, wir TherapeutInnen sind sehr darauf trainiert, dass das funktioniert. Für mein Privatleben bedeutet es aktuell, dass ich jedes zweite Wochenende, Samstag wie auch Sonntag, für 8 Stunden in der Fortbildung sitze. Ich persönlich finde diese Fortbildung total hilfreich. Also ich gehe immer inspiriert raus und habe neue Ideen, was ich mit meinen PatientInnen machen kann. Da muss das Umfeld sich aber auch drauf einstellen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sehr viel Selbstfürsorge betreibt, weil es eben auch einfach anstrengend ist. Das möchte ich nicht leugnen.
Wir hatten ja eben das Thema, ob sie das auch privat beeinflusst. Wie ist das denn, ob sie privat jeden zu Hause therapieren, diese Klischeefrage?
Genau, wie gesagt, das ist ein Klischee, was uns TherapeutInnen, glaube ich, sehr oft über den Weg läuft. Ich glaube, wichtig ist auch, dass Therapie eine besondere Form ist, mit Menschen zu arbeiten. Es ist eine Behandlungsform. Wenn das jede beste Freundin könnte, gäbe es uns TherapeutInnen nicht. Und ich glaube, wir sind geschult, Sachen wahrzunehmen. Wir sind geschult in Gesprächsführung. Das bedeutet aber nicht, dass ich meinen Freund zu Hause therapiere. Das wäre auch ganz schön anstrengend. Also wir sind auch froh, unseren Job dann einfach Job lassen zu sein. Job sein zu lassen. Ja.
Wie sieht der Arbeitsalltag auf einer geschlossenen Station aus, Frau Müller?
Genau, also dazu muss man sagen, dass wir eben in der Forensik arbeiten. Das heißt, mein Arbeitsort ist unter anderem eine geschlossene forensische Therapiestation. Und im besten Fall ist es so, dass unsere Patienten quasi anbehandelt zu uns kommen von der Aufnahmestation, dass wir die Therapie intensivieren. Also unsere Patienten haben im besten Fall schon eine Medikation, die für sie funktioniert und so eine grundsätzliche Idee, was ihre Erkrankung ist und wie sie gefährlich werden. Und wir versuchen, sie schrittweise nach draußen zu orientieren. Das bedeutet, dass sie Arbeitstherapie zum Beispiel machen, dass wir aber auch mit Ausgängen anfangen, also dass unsere Patienten begleitet und dann auch alleine raus dürfen. Genau, und was ich noch ergänzen würde, wichtig ist, dass wir natürlich mit PatientInnen arbeiten, die ein großes Päckchen haben. Und das kann manchmal bei uns auf geschlossenen Stationen auch so aussehen, dass sie zum Beispiel aus Überforderungen sich selbst und anderen was antun. Das ist nicht Alltag, aber das kommt immer mal wieder vor. Und da werden wir aber auch gut geschult, damit umzugehen.
Nimmt sie der Job emotional mit?
Jein, würde ich sagen. Also wir arbeiten natürlich sehr nah am Menschen und mit vielen Emotionen. Gerade Menschen, die sich für den Beruf des Psychologen oder des Psychotherapeuten interessieren, bringen natürlich auch Skills mit, wie eine große Empathiefähigkeit. Natürlich schwingt man als Psychotherapeut mit Patientinnen mit, beispielsweise wenn Patientinnen von biografisch belastenden Erfahrungen sprechen und sich da ja auch sehr öffnen und mitteilen. Allerdings nicht in dem Maße, als dass wir Themen mit nach Hause nehmen würden oder die im Alltag uns emotional irgendwie auch einschränken. Dafür gibt es ja auch Supervision und auch Intervision. Intervision, also es sind ja beides lateinische Begriffe. Intervision sind eben kleine Runden aus Experten, also verschiedene Psychologen und Psychotherapeuten, die tauschen sich dann eben im kleinen Team aus. Und Supervision, wir haben zum Beispiel bei uns in der Forensik-Team-Supervision, da tauscht man sich dann im ganzen Team mit einem Supervisor, also mit einem externen Experten aus, um eben solche belastenden Situationen dann zu besprechen.
Und wir unterstützen uns auch gegenseitig.
Ja.
Was ist denn der Notfallplan, wenn bei den PatientInnen keine Besserung eintritt?
Genau, da muss man zum forensischen Setting erklären, dass unsere Patienten eben ohne Enddatum bei uns sind und dass wir den Vorteil haben, dass wir eben Zeit haben. Das war meistens in dem Leben der PatientInnen vorher nicht so. Die sind oft durchgerasselt, haben kurze Therapien, zum Beispiel in der Psychiatrie gemacht. Und wir nehmen uns wirklich die Zeit, kleinschrittig gemeinsam zu schauen, was sie brauchen. Notfallplan oder beziehungsweise der generelle Plan mit unseren PatientInnen ist immer so, dass wir eine Beziehung aufbauen, dass die überhaupt in der Lage sind, mit uns zusammen was zu erarbeiten, dass wir versuchen, soweit das natürlich in unserer Umgebung möglich ist, Normalität zu schaffen und dann eben auch relativ schnell eine Perspektive. Und ich glaube, in unserer Arbeit ist es wichtig, dass wir, ich sag mal, Besserungen oder Fortschritte viel kleiner ansetzen, als das vielleicht im ambulanten Setting ist. Und ich glaube, wenn man da einfach gut drauf trainiert ist und da eine sehr positive Haltung hat, sage ich mal, kann man da eigentlich ganz gut mit umgehen.
Inwiefern gibt es nach einer gescheiterten Therapie Schuldgefühle?
Wir PsychotherapeutInnen unterstützen die PatientInnen auf ihrem Weg dabei, Verhalten, Emotionen, Kognition zu verändern und helfen dabei, den Leidensdruck zu verringern. Wir cheerleaden sozusagen, also wir selber sind ja nicht auf dem Spielfeld. Und wenn eine Therapie scheitert, beziehungsweise die vom Patienten erwünschte Veränderung, Verhaltensveränderung nicht eintritt, dann ist es nicht die Schuld vom Therapeuten. Deswegen sind da auch keine Schuldgefühle. Der Ball wird eigentlich immer wieder zurückgespielt an den Patienten. Häufig gehen Patienten auch unbewusst in den Widerstand. Dann kann man im ambulanten Setting diesen Widerstand zum Beispiel aufgreifen. Man kann daran arbeiten, kann darüber sprechen. Wenn man dann aber merkt, es geht irgendwie nicht weiter, kann man eine ambulante Psychotherapie auch gelegentlich mal abbrechen.
Sie sprachen gerade von unbewusstem Widerstand. Inwiefern gibt es denn bewussten Widerstand?
Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir unsere Patienten schon in ihrer Freiheit und Autonomie einschränken und wir Verantwortung übernehmen, wie sie ihr Leben gestalten können. Und das ist für PatientInnen am Anfang sehr schwierig. Und meistens haben unsere PatientInnen in ihrem Leben wenig, wir nennen das als TherapeutInnen, funktionale Strategien, das heißt Strategien, die auch für sich selbst und Mitmenschen funktionieren, erarbeitet. Das heißt, sie wissen überhaupt nicht, wie sie mit so einer Situation und zum Beispiel Gittern vor den Fenstern umgehen sollen. Und das bedeutet manchmal eben auch, dass sie in ihrem Leben gelernt haben, Gewalt dafür einzusetzen. Und das könnte man zum Beispiel unter bewusstem Widerstand zählen.
Also vielleicht nochmal zur Abgrenzung. In der forensischen Psychiatrie befinden sich ja PatientInnen, die wir mit einem gewissen Zwangscharakter therapieren. Die machen das ja nicht freiwillig. Im besten Fall entwickelt sich da im Laufe der Monate oder Jahre eine Therapiemotivation und dann kann man mit denen gut arbeiten und auch Erfolge erzielen. Im ambulanten Setting ist das nochmal was anderes. Genau, aber der Fokus in der forensischen Psychiatrie ist da nochmal ein anderer.
Beeinflusst Ihr Job Ihr alltägliches Leben?
Ich glaube, das ist so ein bisschen kombiniert mit der Frage, ob uns das emotional mitnimmt. Ich persönlich habe echt ein Riesenherz für die Forensik. Mir macht das Spaß. Ich arbeite gerne mit StraftäterInnen. Und ich glaube, meine Charaktereigenschaft, dass ich da sehr wertschätzend bin und mit dem Menschen arbeite, hilft mir dabei. Wichtig ist natürlich, dass wir trotzdem Gefährlichkeiten einschätzen. Und ich glaube, indem man eine gute Balance findet zwischen wir sehen den Menschen, aber wir schätzen trotzdem ein, ob da gerade ein Risiko ist, hilft mir persönlich.
Hatten Sie schon mal negative Erfahrungen mit PatientInnen?
Wir in unserer Abteilung versuchen sehr modern zu denken und sehr pro Patient. Das war, glaube ich, oder ist ein langer Weg in der Forensik gewesen, den Patienten da auch so viel Verantwortung zu geben. Und ich hatte zum Beispiel auch schon Patienten, die geflohen sind. Ich hatte Patienten, die konsumiert haben. Das ist nie gravierend schiefgegangen und wir konnten das in den meisten Fällen immer aufarbeiten. Aber das ist natürlich immer ein Risiko. Also unsere Patienten wissen auch im Gespräch, die Informationen werden weitergeleitet, wenn es um Risikofaktoren geht. Und da sind wir noch manchmal in einer schwierigen Position. Aber bisher hatten wir immer Glück.
Wie schaffen Sie das überhaupt, dass Ihre Patienten was erzählen, wenn sowas passiert ist?
Ich persönlich kläre meine Patienten von Anfang an über unsere Rolle auf. Das heißt, meine Patienten wissen sehr genau, was ich weitergebe und was nicht. Und ich hatte letzte Woche erst eine Situation, wo ich mit einer Patientin über erlebte Vergewaltigungen gesprochen habe. Und dass sie das gerade auffühlt. Und ich habe mit ihr auch genau besprochen, was ich ans Team weitergebe und was nicht. Also ich bin dabei Ehrlichkeit und Transparenz. Und bisher hat das einigermaßen gut geklappt. Ich glaube, es gibt auch Fälle, wo das sehr schwierig ist.
Wie ist das denn zum Beispiel bei Mordgedanken oder bei schon passierten Morden?
Also vielleicht einen Schritt zurück. Generell, unsere Frauen sind meistens untergebracht wegen Tötungsdelikten, Brandstiftung oder so ein Sammelsurium aus kleineren Sachen. Also es ist nicht so, dass jeder, der bei uns ist, auch wegen einem Mord da ist. Wir haben aber natürlich PatientInnen, die mit so einem Delikt kommen. Und wir haben auch PatientInnen, die uns in der Therapie mit Vertrauen dann erzählen, warum sie das Gefühl haben, dass sie jemanden umbringen möchten oder welche Situationen dazu führen. Ja.
Genau, und vielleicht ergänzend dazu, in der Gesamtschau geht es ja bei uns, also die Aufgabe von uns PsychotherapeutInnen oder vom gesamten Behandlungsteam ist es ja auch, die Gefährlichkeit von PatientInnen einzuschätzen. Und wir sind auf Mitarbeit angewiesen beim Patienten. Transparenz wird bei uns sehr groß geschrieben. Und auch wenn PatientInnen zum Beispiel konsumieren, das aber nicht publik machen, dann kommt es im besten Fall trotzdem raus, weil wir auch regelmäßig Urinkontrollen, Drogenscreenings durchführen und dann werden sie sozusagen aufgedeckt, diese Fehlverhalten. Und dann ist das ja wieder Thema für die Einzeltherapie. Dann kann man das da besprechen, zum Thema machen, was waren die Auslöser. Wie können wir es anders machen? Welche Bewältigungsstrategien kennen Sie? Komm, wir gucken nochmal gemeinsam in unseren Skills-Koffer rein.
Also wir machen so ein bisschen eine Mischung aus Vertrauen und aber auch Kontrolle. Und letztendlich ist unser Behandlungsauftrag ja, die Gefährlichkeit zu reduzieren. Und dafür müssen wir auf solche Sachen gucken. Und es braucht aber manchmal eben auch einfach jahrelanger Beziehungsaufbau, damit Patienten überhaupt in der Lage sind, mit uns über solche Sachen zu sprechen.
Der Bedarf an Therapieplätzen wird den Prognosen zufolge weiter zunehmen. Für sie bedeutet das Jobsicherheit. Aber woran liegt die Zunahme an psychischen Erkrankungen in Ihren Augen eigentlich?
Also ich denke, dass es im Laufe der letzten Jahre oder auch im letzten Jahrzehnt zu einer Enttabuisierung des Themas gekommen ist. Also psychische Erkrankungen nehmen ja in der Gesellschaft mittlerweile viel mehr Raum ein. Also auch bekannte Stars outen sich mit Depressionen, mit Angststörungen. Genau, also ich glaube einfach, dass dieses Thema um psychische Störungen sehr präsent ist. Früher wurde das eher versteckt, das wurde als Defizit angesehen. Heute zeigt es ja eigentlich von Stärke, wenn man sagt, ich habe die und die Problematik, ich möchte an meinem Verhalten arbeiten und möchte das mit Unterstützung in den Griff bekommen.
Wie wird sich der Beruf durch die Digitalisierung eigentlich verändern?
Ich würde das gerne im Forensik-Kontext beantworten, weil ich glaube, gerade bei uns in der Forensik ist Digitalisierung grundsätzlich schwierig. Wir geben uns da viel Mühe. Wir haben zum Beispiel auch Homeoffice für Papierkram. Wir alle haben auch ein Diensthandy und ich persönlich habe zum Beispiel auch Kontakt mit meinen Patienten über SMS. Das bedeutet nicht, dass Therapie über SMS stattfindet, aber es erleichtert den Alltag. Und bei uns auf der offenen Station sind wir sogar so modern, dass unsere Patienten Netflix gucken können, 24/7 Handy haben. Das ist in der Forensikwelt wirklich was Außergewöhnliches. Ich glaube aber insgesamt brauchen wir da noch ein bisschen Zeit.
Sind Sie denn dann auch 24 Stunden lang ansprechbar?
Also wir haben ein Pflegeteam, was quasi 24/7 auf der Station ist, also auf den Stationen, auf denen ich arbeite. Und meine Patienten wissen aber auch, dass ich nur in meinen Dienstzeiten telefonisch erreichbar bin.
Gut, dann würden wir uns jetzt verabschieden und zum Ende kommen.
Darf ich vielleicht eine kurze Podcast-Empfehlung geben? Ich weiß, dass es natürlich schwierig ist zu vereinbaren, was ist der Beruf einer Psychologin und wie sieht die Forensik aus. Und ich persönlich schicke meinen Liebsten immer eine Podcast-Empfehlung, weil der Leon Winscheid, den kennen glaube ich einige, sehr schön mit dem Herrn Professor Dr. Seifert zusammen erklärt hat, was Forensik ist. Und meinen Mitmenschen hat das total geholfen, um zu verstehen, was mein Beruf ist. Und das ist einmal der Podcast in extremen Köpfen und der heißt Psychisch krank und straffällig. Und falls jemand Interesse an der LVR-Klinik hat, haben wir über Watchedo auch Videos. Das heißt, ihr könntet euch eure zukünftigen Arbeitgeber, sind es dann, glaube ich, richtig, oder auch KollegInnen angucken. Ich persönlich finde das immer ganz schön, wenn man schon mal ein Bild vor Augen hat.
Die entsprechenden Links zu dem Podcast und den Videos haben wir auch in den Shownotes markiert.
Dann bedanken wir uns hier einmal für das Gespräch, hat uns sehr viel Spaß bereitet und wir sind jetzt auf jeden Fall deutlich schlauer.
Gerne, schön, dass wir hier sein durften.
Ja, ganz lieben Dank dafür.
Gerne.
Wir danken einmal Lavinia und Teja im Rechercheteam und Jaylan im Produktionsteam für die Hilfe.